Herzlich willkommen, liebe Nimmspätis und Nimmsündis. Wie ihr ja mitbekommen habt, Mike Bader und ich am 29. Dezember die letzte offizielle Folge von der Spätsünder hier über Äther knallt. Die Folge Nummer 100, wo wir ja eigentlich ein bisschen zusammen beschissen haben, weil wirklich so viel mehr Folgen als 100 waren. Aber wir haben gefunden jetzt, durch das, dass wir jetzt zwei Jahre oder über zwei Jahre lang alle Wochen zumindest probiert haben, irgendwie etwas Anständiges auf die Beine zu bekommen, haben wir gefunden, mit 100 aufzuhören, ist doch schön, solange es noch nicht irgendwie abflacht und wir irgendwann müssen aufhören, weil die Qualität wirklich darunter leidet, ist es eben so, dass wir mit dem 2022 gleichzeitig auch den Spätsünder-Kanal nicht beerdigen, sondern sagen wir jetzt mal auf Eis gelegt haben. Das heisst aber nicht, dass auf dem Kanal gar nichts mehr passiert. Das habt ihr vielleicht schon mitbekommen, wenn ihr regelmässig die Spätsünder gehört habt, weil es gibt ja einen von diesen Ableger, die wir in den letzten zwei Jahren ins Leben gerufen haben, und das ist der Filmsünder-Kanal. Und der wird ja von mir betrieben, hauptsächlich. Der Anstoss gegeben hat meine grosse Filmleidenschaft und weil ich auch sehr gerne vor allem deutsche Podcasts höre, die sich mit Filmen beschäftigen, habe ich gefunden, ich möchte doch so etwas in der Schweiz irgendwie auch noch aufziehen. Es gibt hier relativ wenig Filmpodcasts, was vielleicht auch daran liegt, dass die Schweizer, ich will jetzt nicht irgendwie etwas unterstellen, aber mir dünkt es, dass hier so das Film über Filme reden oder zulassen, wenn über Filme geredet wird, hier nicht so ein grosses Ding ist. Und ja, finde ich auch okay. Also man kann sich über spannendere Sachen informieren und so, aber ich finde irgendwie auch nicht das Bedürfnis, über meine Filmleidenschaft zu reden. Und das mache ich auch eigentlich. Habe ich ja gedacht, dass ich jetzt bis im Februar Pause mache, aber ja, jetzt seit Anfang 2023, nach einem ziemlich ausschweifenden Neujahr, wo ich dann angefangen habe, so, jetzt ist, glaube ich, wieder mal ein bisschen Genugheit unter, jetzt musste ich mal wieder ein bisschen zurücknehmen und habe mich dann auch ein bisschen zurückgezogen, weil ihr habt ja mitbekommen, dass das letzte Jahr für mich relativ positiv turbulent ist und viele Überraschungen parat gehabt. Und ich habe auch gerade anfangs Jahr gemerkt, jetzt mache ich gerade nicht mehr so, jetzt muss ich, glaube ich, schnell ein bisschen durchschnaufen, ein bisschen Zeit lassen, eben, wie gesagt, quasi ein bisschen Ramadan mache ich und habe auch mich auch sonst nicht so rausbegeben, also für die Arbeit so natürlich schon, aber ich habe jetzt nicht gross etwas abgemacht und habe etwas anderes dafür gemacht, und zwar extrem viele Filme geschaut. Ja, die würden dann denken, der Typ, der ist gestört, wenn ich jetzt ganz genau würde ich sagen, wie viele Filme das waren. Ich lasse es jetzt mal, aber die könnt jetzt vielleicht in den nächsten paar Minuten oder Stunden, nein, ich jetzt nicht, dass es so lange dauert, aber könnt ihr vielleicht nachher rechnen, wie viele Filme das effektiv waren. Und ich rede jetzt auch nicht über alle, weil es geht auch nicht darum, gross über Filme zu reden, sondern es geht auch darum, dass ihr einen kleinen Überblick bekommt, was eigentlich in den nächsten Wochen, Monaten hier auf diesem Kanal passiert. Eben, wie gesagt, die darauf gehofft haben, auf ein verfrühtes Spätsünder-Revival, die muss ich leider enttäuschen, das passiert in näherer Zukunft leider nicht, aber eben für alle Filmsündis unter euch, ja, jetzt sind die das noch hören, zu Filmsündis waren. Gratulieren, gibt ja irgendwann schon eine Auszeichnung für das. Nein, auf jeden Fall, für alle Filmsündis wird der Kanal weiter betrieben. Und wie ihr ja schon gelesen habt, the show must go on, und das machen wir auch hier. Und ich möchte jetzt gerade loslegen, indem ich so ein bisschen einen Überblick gebe, was ich in der letzten Woche alles gesehen habe, weil es da ein paar Sachen dabei hat, die ich euch gerne möchte mit auf den Weg geben, so ein paar Tipps zum Schauen, falls ihr die Sachen noch nicht gesehen habt. Und wenn euch das überhaupt nicht interessiert, gibt es jetzt hier auch eine Neuerung. Ihr könnt nämlich von Kapitel zu Kapitel gumpen im Verlauf von dieser Episode. Also ihr seht es anhand von diesen, ja, für Anführungszeichen, Timestamps im Ablauf. Oder also könnt jetzt zum Beispiel der Punkt hier oder das, der Teil hier, der mich jetzt nicht interessiert, je nachdem, wenn ich da über Filme labere, die ihr letztes Jahr gesehen habt, könnt ihr getrost weitergumpen zu dem Punkt, wo ihr eben gehört, wie es dann weitergeht in der nächsten Zeit. Aber eben, nach diesen paar Vorab-Infos würde ich sagen, legen wir doch jetzt los. Ja, seit dem Dezember sind auf diversen Streaming-Plattformen ganz viele Neuerscheinungen publiziert worden. Und drei von denen möchte ich euch jetzt auch nachlegen, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Und die stelle ich euch jetzt hier vor. Und dann fangen wir an mit dem ersten Film, der auf Netflix ist rausgekommen, am 23. Dezember 2022. Ladies and Gentlemen. This is it. You expect it? The mystery. You expected a puzzle. But for one person on this island,
This is not a game.
Will you explain it to us then, Detective?
Ja, die der englischen Sprache mächtig waren, haben vielleicht schon rausgehört, um was es geht. Es geht hier um einen sozusagen Krimi oder Murder Mystery, wie man auf gut Englisch schon sagt, und zwar um Glass Onions. Knives Out Mystery, wie gesagt, aus dem Jahr 2022 und ist die Fortsetzung von Knives Out, ein Film, der 2019 ist rausgekommen bei uns, glaube ich, 2020, der im Kino ist gelaufen. Regie geführt hat der Rian Johnson, der ja durch Star Wars Episode 8 die letzten Jedi ein bisschen in Verruf geraten ist, weil er die Neuauflage oder die Fortsetzung nach etwa 30 Jahren von dieser Star Wars Saga, ja, irgendwie sagen die meisten mit Füssen treten, wobei man muss sagen, er hat echt probiert, jetzt ein bisschen eigene die Noten reinzubringen, das Ganze mit Augenzwinkern anzuschauen. Aber immer ja weiss, sind Star Wars Fans nicht unbedingt die gnädigsten Fans und hat unter Rian Johnson in die Luft zerrissen. Und man hat auch nicht gedacht, dass da gleich drauf ab irgendwie wieder etwas Schlaues von dem kommt. Vielleicht hat er die Schnauze voll vom Filmen machen, so ist es aber nicht gewesen. Und er hat im Jahr 2019 das wunderbare Mystery-Werk Knives Out in Kino gebracht. Und dort hat es wirklich geschafft, Creme de la Creme vor alten und neuen Hollywood-Garden zu versammeln. Zur alten zählt zum Beispiel Stars wie Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon oder der grossartige Christopher Plummer, der eben leider kurz darauf aber dann gestorben ist. Aber auch die neuen Riege, wie zum Beispiel Chris Evans, den man als Captain America kennt, Dana de Armas, die ja jetzt gerade Furore gemacht hat im letzten James Bond und als Marilyn Monroe in Blonde, wobei dort Furore, glaube ich, eher ein bisschen negativ konnotiert ist, aber das müsst ihr nicht selber, müsst ihr selber entscheiden, was ihr von diesem Film haltet. Dann, Lakeith Stanfield, Catherine Langford, wo man zum Beispiel aus 13 Reasons Why kennt, oder Jade Martell, wo bei den ersten Neuverfilmungen mitgemacht hat. Also die gehört, da ist eine richtige Riege versammelt worden. Und angeführt wird die ganze Riege von einem wunderbaren Daniel Craig, der kurz vor seinem Abgesang war als James Bond 007. Als schrulliger Detektiv Benoit Blanc, der eben den Mordfall, den es darum geht, in diesem Film muss klären. Und er wirkt so ein bisschen, als käme direkt aus einem Krimi-Roman von Agatha Christie. Also er ist irgendwie so ein bisschen eine Mischung aus Hercule Poirot, aus dem Colombo, die ihr noch kennt, oder Detektiv mit dem weissen Trenchcoat, der Mordfall gelöst hat. Und ja, vielleicht ist sogar noch ein bisschen Inspektor Clouseau dabei aus den Pink Panther-Filmen. Aber ja, also nur wirklich ein bisschen. So trottelig ist der Benoit Blanc der gleich nicht. Wie schon gesagt, es geht um einen Mordfall von einem Familienoberhaupt, der muss aufgeklärt werden. Und das findet alles so im alten Herrenhaus auf dem Land statt. Das ist wirklich so die klassische Mord, who done it, das klassische Szenario, das ihr bei Knives Out geliefert bekommt. Und der Film, der war relativ erfolgreich gewesen, der Kino, und da ist natürlich Netflix hellhörig geworden und hat direkt gekauft und plant insgesamt 3 Fortsetzungen von Knives Out. Und eine von denen ist jetzt eben rausgekommen im Dezember 2022, und das ist Glass Onion. Da gibt es ein neues Setting, also man wechselt jetzt vom Herrenhaus auf eine, also vom eher altmodischen Herrenhaus zu einer modernen Insel von einem, so einem Multimilliardär, der natürlich so ein bisschen angelehnt ist an aktuelle Multimilliardäre, sei es zum Beispiel, also vor allem Elon Musk sieht man sehr fest in dieser Figur etc. Darsteller, die sind auch fast komplett austauscht worden, außer Daniel Craig, der seine Rollen als Benoit Blanc wieder aufnimmt, und um ihn herum versammeln sich wieder relativ mehr oder weniger namhafte Darstellerinnen und Darsteller, zum Beispiel Edward Norton, den ihr vielleicht kennt, Kate Hudson, den man auch wieder mal sieht. Der Dave Bautista, der ja auch schon mit Daniel Craig zusammen im Bond-Film Spectre auftreten ist. Oder Catherine Hamm, die ihr vielleicht auch noch kennt aus der Serie WandaVision, die auf Disney Plus ist gelaufen. Und auch eben eher unbekannte Schauspieler, noch jüngere, Janelle Monáe, Madeleine Klein, Leslie Odom Jr. oder Jessica Henwick. Ja, aber ihr gehört vielleicht nicht ganz so eine schildernde Riege wie beim ersten Teil, aber trotzdem kann sich auch immer noch sehr gut sehen lassen. Die Ausgangslage, ja, da ist natürlich das Problem bei diesen Murder-Mystery-Sachen, da darf man nicht zu viel verraten. Sagen wir es mal so, eben der Multimilliardär, der lässt diverse Leute aus seinem Kollegenkreis auf seine Inseln ein, wo er ein Spiel plant, wo sie alle in den eingespannt wären, also quasi sein Mord oder den Mord an ihm müssen aufklären. Und irgendwie schafft es dann auch der Benoit Blanc auf die Gästeliste von dieser ganzen Angelegenheit. Viel mehr wollte ich nicht verraten. Unterschied zum ersten Teil muss man sagen, ja, er ist vielleicht noch ein bisschen übertreiter als Knives Out gewesen. Schon dort hat es ein bisschen, ja, sagen wir jetzt mal, so ein bisschen Klischee-Figuren dabei gehabt. Es geht oder ist nicht ganz so übertrieben gewesen, wie jetzt vielleicht bei Glass Onion. Also da legen sie noch einen oben drauf. Ob es ihm gefällt oder nicht, das müsst ihr selber entscheiden. Also es ist ein bisschen eine andere Art und Weise, als man es vielleicht noch im ersten Teil gewöhnt ist gewesen. Die Laufzeit ist mit fast 2 Stunden 20 relativ lang, wobei ich muss sagen, es fällt einem nicht gross auf, bis vielleicht am Schluss, wo er den vielleicht ein bisschen Länge generiert, auch so gefühlsmässig. Aber sonst muss ich sagen, eigentlich ein relativ kurzweiliger Spass, wo man nicht allzu ernst darf nehmen. Und vor allem, sondern sagen wir jetzt mal, verregneten Sonntag, wo wir jetzt so haben, Sonntag, 15. Januar, wo sie auch schiffert, wäre das zum Beispiel so eine gute Gelegenheit, den Film irgendwie noch nachzuholen. Also, es ist auf jeden Fall keine verschwendete Zeit. Kein Meisterwerk, aber eben so ganz harmlose, lustige Mordunterhaltung, wie gesagt, findet drauf nicht. Netflix, Glass Onion, A Knives Out Mystery. Ja, apropos Murder Mystery, da gibt es neuerdings auf Netflix oder auch seit dem Dezember auf Netflix ein anderes Werk. Und das heißt auf Englisch The Pale Blue Eye oder auf Deutsch Der denkwürdige Fall des Mr. Poe. Ja, die, die literarisch bewandelt sind, die wissen, um wen es sich da handeln bei dem besagten Mr. Poe. Regie geführt hat Scott Cooper, der hat zum Beispiel Crazy Heart inszeniert oder Black Mass mit dem Johnny Depp. Der Film spielt in der US-amerikanischen Militärakademie um das Jahr 1830 rum. Und dort passiert Fall, beziehungsweise es wird ein junger Kadett gefunden, der sich offenbar erhängt hat, wobei man dann später merkt, dass wahrscheinlich jemand nachgeholfen hat, weil bei der besagten Leiche, die da am Baum hängt, fehlt das Herz. Und da muss ein Ermittler die Sache her, für den Fall aufzuklären, und der wird gespielt von Christian Bale, wo es meiner Sicht ja einfach immer geht, oder? Die kennen ihn wahrscheinlich auch als Batman oder aus ganz vielen anderen bekannten Rollen. Als letztes hat er auch noch den Bösewicht gespielt im letzten Thor-Marvel-Film, wo er von mir aus gesehen so ein Highlight ist, aber irgendwie nicht in den Film hineingepasst hat. Aber ist ja gleich, oder? Gehen wir weiter. Ganz spannend ist eben, dass er gar nicht der Edgar Allan Poe spielt, wie das vielleicht viele im Vorfeld erwartet haben. Nein, er spielt eben den Ermittler, wo ein junger Edgar Allan Poe zur Seite gestellt bekommt, quasi als Ermittlungsunterstützung. Und der junge Edgar Allan Poe, der ist ebenfalls Kadett in ihrer Militärakademie und wird gespielt vom Harry Melling. Ja, ganz viel denke ich jetzt, warum sieht er das so spektakulär? Sollte man den kennen? Und andererseits gibt es auch ganz viele Harry Potter-Fans, die jetzt hellhörig geworden sind. Ja, der besagt, Harry Melling ist der Darsteller vom Dudley Dursley, also vom Cousin von Harry Potter, das kleine, verwöhnte Arschloch. Ja, der spielt hier der Edgar Allan Poe, also eine junge Version von Edgar Allan Poe, und muss sagen, also, ja, der ist definitiv aus seinem Dudley Dursley-Modus ist er rausgekommen, nach dieser ganzen Harry Potter-Geschichte. Also, eine wunderbare Darstellung, wobei man muss sagen, er hat so ein bisschen einen starren Blick, was zum Teil vielleicht den Leuten ein bisschen unangenehm könnte sein, aber ich finde, er macht seine Sache sensationell. Ja, die Geschichte selber, ja, also es ist sehr atmosphärisch. Man muss auch sagen, man darf jetzt da nicht so grossartige Effekthascherei oder viel Action erwarten. Es ist ein sehr ruhiger Film. Aber man erlebt es also von diesen Dialogen und der Atmosphäre. Und ich muss sagen, auch wenn er über 2 Stunden geht, der Film, ist er auch nicht langweilig geworden. Also eben, es geht darum, den Mordfall aufzuklären, was von mir aus gesehen aber eher so ein bisschen zur Nebensache wird, weil eben primär kann man sich an diesen wunderbaren Darsteller ergötzen, wo zum Beispiel auch noch dabei sind, der Toby Jones, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Charlotte Gainsbourg, Gillian Anderson, wo man ja kennt, vor allem aus Act X aus den 90er Jahren oder auch jüngst aus Sex Education, wo sie die Mutter spielt, oder der Robert Duvall, eine Schauspiellegende, wo ich schnell müssen schauen, was Wahnsinn, dass der immer noch Schauspieler mit 92 ist der mittlerweile, also eben, wie gesagt, eine wunderbare Riga, sehr begnadeter Darsteller. Der Mordfall und die Mordgeschichte an sich ist jetzt nicht so wahnsinnig kreativ und berauschend, aber ich würde jetzt sagen, so, wenn man jetzt auf solche Filme steht, wo es eben so ein bisschen darum geht, gute schauspielerische Leistungen zu sehen, eben bei gut atmosphärisch inszenierten Filmen und halt auch das Setting von dem Mitte 19. Jahrhundert irgendwie das gerne hätte, kann ich den Film sehr gut empfehlen. Und alle anderen sollten die Finger davon lassen. Vom Film «Der denkwürdige Fall des Mr. Poe», den findet ihr auf Netflix, falls es noch interessiert. Wer es lieber noch ein bisschen brutaler hat als «Der denkwürdige Fall des Mr. Poe», dem oder der würde ich auf Disney Plus «Barbarian» empfehlen. Der ist aus dem Jahr 2022, auch seit kurzem auf dieser Plattform, also seit Dezember letztes Jahr plus minus. Regie geführt bei diesem Horrorwerk hat der Zach Greger. Der ist vor allem als Sitcom-Darsteller bekannt, zum Beispiel in Sitcoms, wo wir jetzt ehrlich gesagt nichts sagen, vielleicht kennen es die Serie Junkies unter euch, Friends with Benefits, Guys with Kids oder Wrecked, noch nie etwas von dem gehört. Und er hat jetzt eben Barbarian inszeniert und auch das Drehbuch dazu geschrieben. Die Hauptdarstellerin, die kennt man noch nicht unbedingt so, Georgina Campbell. Der als zweiter Hauptdarsteller, der könnte euch schon eher ein Begriff sein, der Justin Long, der kennt man zum Beispiel aus Die Hard 4, aus Drag Me to Hell, hat also schon Horrorerfahrung, oder aus der Serie New Girl, wo er kurzzeitig der Freund gespielt hat vor Jess, der Hauptfigur aus dieser Serie. Und wenn man auch noch muss erwähnen, in dem Zusammenhang, wo in diesem Film auch eine wunderbare Leistung abliefert, ist der Bill Skarsgård, oder wie man sagt, Skarsgård, weil es eben aber gar nicht, wie man die ausspricht, an unsere nördlichen Kollegen. Den kennt ihr vor allem als Clone Pennywise aus den neuen It-Filmen, also es neue Verfilmungen. Und ja, zur Story von Barbarian darf ich gar nicht viel sagen, weil eigentlich geht man am besten ganz unbedarft in diesen Film rein. Also, was man vielleicht sagen kann, es geht um eine Buchung in einem Airbnb in Detroit. Das reicht, glaube ich, schon. Und alles andere müsst ihr als Horrorfans selber entdecken. Und wenn ihr richtige Horrorfans seid, dann dürft euch der Film auch gefallen. Das war zwar vielleicht ein eine gewagte Aussage, weil mit Horror ist es ja, glaube ich, ähnlich wie mit Komödie. Das ist immer sehr subjektiv, was einem da gefällt. Man kann sagen, obwohl ich jetzt nicht der grösste Fan bin von den ES-Neuverfilmungen, wenn die gefallen haben, der dürfte sicher auch mit Barbarian seine Freude haben. Das zu dem. Und das wären eigentlich so ein bisschen die Filme gewesen, die jüngst auf Netflix oder sonst irgendwelchen Streaming-Plattformen erschienen sind, die ich euch empfehlen könnte. Jetzt kommen wir noch schnell so ein bisschen zu einem Rundumschlag, was ich eigentlich alles so für Filme habe nachgeholt, die ich schon ewig lang mal schauen sollte. Da gibt es ein paar kinderfreundliche Filme drin. Und zwar habe ich vor dem ersten Arbeitstag nach der Ferien, wie es auch in vielen geht, also ich hatte zwei Wochen Ferien gehabt, über Weihnachten, Neujahr. Und es hat mir, ehrlich gesagt, richtig gestunken, wieder zu arbeiten. Und dann bin ich abends, das kenne ich noch aus der Schulzeit, früher abends so nach der Ferien, da bin ich abends richtig angeschissen gsi am Sonntagabend vorher. Und bin immer froh gewesen, ob man sich irgendwie noch ein bisschen ablenken kann mit irgendeinem guten Film oder etwas. Und da habe ich dieses Jahr etwas ganz Gutes gefunden, was mich irgendwie aus dem Arsch rausgezogen hat. Und die lachen jetzt vielleicht, aber es ist der Film Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer aus dem Jahr 2018. Nach den berühmten Büchern von Michael Ende, die 1960 und 1962 rausgekommen sind. Regie geführt hat der Dennis Gansel, den ihr kennt, falls der King aus den späten 90er, Anfangs 2000er Zeit, Mädchen. Also, ich weiss auch noch, dass dann, zumal, als ich jugendlich war, der Film ein Begriff war. Dann Mechanic Resurrection, eine Fortsetzung zum Film Mechanic, den er schon international Furore gemacht hat, der Dennis Gansel. Und er ist auch ein Drehbuchautor nebenbei, wo man vielleicht eher schon mitbekommen hat, was er da gemacht hat. Die Welle zum Beispiel, Wir sind die Nacht oder Die vierte Macht. Und hat jetzt eben dürfen bei Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, Regieführer im 2018. Der hat das Budget von 25 Millionen Euro. Das ist eines der grössten Budgets für einen deutschen Film. Er muss zumindest dann zumal. Darsteller, also der Henning Baum, den ihr vielleicht kennt als «Der letzte Bulle», dann der Christoph Maria Herbst dürfte für ihn ein Begriff sein, den kennt man ja von Stromberg, der Uwe Ochsenknecht, deutsche Schauspiellegende, oder Michael Bulli-Herbig, der hier als Synchronsprecher am kleinen Halbdrachen seine Stimme verleiht. Ja, die Story, die kenne ich schon als Kind, mit Bär hat mir die Bücher vorgelesen, ich habe ein Hörspiel von Jim Knopf, es ist die kleine Insel Lummerland, wo der Lukas der Lokomotivführer und andere drauf leben, wird ein Päckchen abgeben, fälschlicherweise, wo eigentlich noch jemand anderes hat, und dort ist ein kleines Kind drin, ein Baby in so einem Körbli mit einem Brief dazu und sie fragen sich natürlich, wo das Kind herkommt, sie behalten es dann und dann wachsen dort auf in diesem Lummerland und irgendwann merkt man dann eben, wenn der Jim, wie man ihn nennt, der Jim Knopf, wenn der mal gross ist, gibt es zu wenig Platz auf diesem Lummerland. Und darum sagt der König Alfons IV.12., dass der Lukas mit seiner Lokomotive Emma weg muss, weil dann entsteht mehr Platz. Und der Lukas, der macht es schweren Herzens. Der Jim, der will sich ihm aber dann anschliessen und so reisen sie beide zusammen los und erleben ganz viele lustige Abenteuer. Ja, jetzt denke ich vielleicht, warum habe ich den Film erst jetzt geschaut? Ich meine, 2018 ist jetzt gleich auch schon fast fünf Jahre her. Wenn ich so viel mit dieser Geschichte verbinde, und es ist tatsächlich so, dass ich den vor ein paar Jahren mal angefangen habe, der ist jetzt schon ein Zeitchen auf Netflix, und er mir irgendwie gerade ein bisschen zu übertreibt rein ist am Anfang. Aber mit Bär hat mir dann gesagt, hey, das ist im Fall wirklich ein super Film, also cool umgesetzt und so. Und dann habe ich eben gefunden, an dem besagten letzten Ferienabend, bevor ich wieder haben müssen gehen arbeiten, habe ich mir dann gedacht, ja komm, jetzt gib dem nochmal eine Chance. Und lustigerweise hat er mich von Anfang an gepackt. Manchmal muss man einfach so in Stimmung sein. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein knapp zweistündiges, wunderbares Vergnügen, wo ja alle, die die Jim-Knopf-Geschichte irgendwie nur ein bisschen gerne hatten oder nur ein bisschen Bezug zu diesem Film, würde ich unbedingt empfehlen, dass man diesen Film schaut. Es ist leider ein bisschen ein Misserfolg, habe ich jetzt bei Recherche herausgefunden. Also von diesen 25 Millionen, die er gekostet hat, hat er nur 10 Millionen wieder eingespielt. Es hat dann gleich darauf eine Fortsetzung gegeben, weil es ja auch zwei Bücher gegeben hat, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, der erste Teil, und Jim Knopf und die wilde 13, der zweite Teil, und der ist dann auch in filmischer Form rausgekommen im Jahr 2020. Und den habe ich mir auch noch reingezogen, einfach weil ich so ein Komplettierungsgen in mir habe, dass ich irgendwie alles immer muss vollständig schauen muss, wenn es irgendwelche Mehrteiler sind oder so. Aber ich muss ganz klar sagen, er ist sichtlich schwächer als der erste Teil, aber gäng noch sehr unterhaltsam. Also wenn der zu der Jim-Knopf-Geschichte einen Bezug hat und auch so zu Komplettistinnen und Komplettisten gehört, wie ich, ja, dann würde ich sagen, schaut nicht den Film gleich noch an. Ich würde jetzt dem, das gibt ein bisschen Abzug, weil von mir aus gesehen auch gewisse Änderungen sind gemacht worden, was das Buch angeht. Wo ich aber muss sagen, wahrscheinlich liegt es daran, dass sie zu wenig oder weniger Budget hatten und vielleicht wegen dem ein bisschen aufwendigere Sachen müssen lassen. Und ja, der ist wirklich einer für Fans, weil, oder für solche, die es wirklich interessiert, weil der findet man aktuell auf keiner Streaming-Plattform. Und ich habe mir jetzt den wirklich mal ausgelehnt gehabt, ja, knapp 5 Stutz dafür gezahlt. Und ja, eben, wer sich das nicht will, gönnen oder so, oder leisten, besser gesagt, ja, der lässt es gescheiter lassen. Aber eben, wie gesagt, von mir aus gesehen, wunderbar gewesen, der Jim Knopf und der Lukas, der Lokomotivführer, also, den empfehle ich euch sehr, ist aktuell immer noch auf Netflix drauf. Ja, und nachher geholt habe ich auch einen anderen Film, den ich schon relativ lang auf meiner Liste habe, den ich schauen wollte. Und das ist Sicario, der zweite Teil, Day of the Soldado aus dem Jahr 2018. Und wie du schon gehört, das ist die Fortsetzung vom Film Sicario aus dem Jahr 2015, wo ja ist inszeniert worden von Denis Villeneuve, ein sehr begnadeter Regisseur, der unter anderem Enemy gemacht hat, Arrival, Blade Runner 2049 oder The Dune, die neue Verfilmung, wo ja der erste schon ist rausgekommen, oder der zweite ja dieses Jahr oder Ende dieses Jahres soll kommen. Die Story von Sicario dreht sich um eine junge FBI-Agentin, Emily Blunt, die an der US-amerikanischen Grenze zu Mexiko mit den Auswirkungen des Drogenkriegs zu kämpfen hat und sich mit den zwielichtigen Methoden vom Regierungsagent Josh Brolin und dem seinem Söldner Benicio del Toro muss umschlagen. Ja, es ist sehr ein atmosphärischer Film, ein super Team hat der Denis Villeneuve hinter und vor der Kamera versammelt. Hinter der Kamera der Roger Deakins, kennt man seit den 70er Jahren als wunderbar begnadeten Kameramann. 1984 war er schon dabei gewesen, die Verurteilten, Fargo, Big Lebowski und noch weitere Coen-Filme wie No Country for Old Men zum Beispiel. Während hier beim James-Bond-Film Skyfall hat er eine Kameraverantwortung gehabt, bei Blade Runner 2049 oder als letztes bei 1917 von Sam Mendes. Also wirklich, man müsste unbedingt mal schauen, wie der Bildfilm ist festhalten. Das ist einfach wahnsinnig. Musik ist auch von einem sehr begnadeten Komponist gemacht worden, vom Johann Johansson. Der ist leider im 2018 im Alter von 48 schon gestorben an Überdosis Kokain. Und weil er das Ganze gemischt hat mit irgendwelchen Grippemedikamenten, die er auch noch zu sich genommen hat. Viel zu früh gestorben, sehr schade. Aber trotzdem festgehalten seine musikalischen Künste in diesem wunderbaren Meisterwerk Sicario, wo man von mir aus gesehen unbedingt nachholen muss, wenn man mal so ein bisschen filmisch, ja, einfach mal möchte schwelgen können. Findet ihr aktuell auf Netflix. Und jetzt habe ich eben auch den zweiten Teil endlich nachgeholt. Dort hat es relativ viel Wechsel gegeben. Crew, Regie hat der Stefano Solina geführt, der italienische Regisseur, den man vor allem von Serie Gomorra kennt. Musik hat eine Dame namens Hildur, jetzt komme ich schon an meine Grenzen wieder, es sind die nördlichen Namen, Hildur Guanodotir oder irgend so etwas, die entschuldigt, keine Ahnung, wie man den Namen richtig ausspricht, aber man kennt sie vor allem auch als Komponistin bei der Miniserie Tschernobyl oder aus dem Film Joker. Kamera hat der Darius Wolski gemacht. Der ist schon bei Pirates of the Caribbean Teil 1 bis 4 dabei gewesen. Alice in Wonderland von Tim Burton oder als letztes House of Gucci, wo ja, der erste ist rausgekommen, glaube ich, das letzte oder vorletzte Jahr, das bin ich mir nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall, eben Kamera kann man eigentlich auch nicht klagen. Wer geblieben ist, ist der Drehbuchautor der Taylor Sheridan und diverse Darsteller, wie zum Beispiel der Benicio Del Toro und der Josh Brolin. Das Mal geht es wieder um Drogenkartell, und zwar sollen die beiden zwielichtigen Herren Drogenkriege oder beziehungsweise Kriege angezettelt zwischen zwei Drogenkartellen. Viel mehr sollte man hier nicht verraten. Man kann sagen, dass es immer noch auf einem relativ hohen Niveau ist, die ganze Story und dort die Inszenierung etc. Aber der Film nicht mehr ganz auf das Original oder ans Original herkommt aus dem 2015. Aber man muss sagen, das wäre auch ehrlich gesagt ein Wunder gewesen, wenn man das geschafft hätte. Ich würde aber gleich eine Empfehlung aussprechen. Also wenn der Sicario schon gerne gehabt hat, dann könnt ihr euch von mir aus gesehen auch gut den zweiten Teil anschauen. Der ist seit kurzem auch auf Netflix. Der nächste Film, den ich noch drüber möchte reden, für den hätte ich eigentlich vor knapp drei Jahren Tickets gehabt für das Bern Expo Open Air Kino. Dummerweise bin ich vorher ins Apero und das Apero ist dann irgendwie so lang gegangen, dass wir plötzlich gemerkt haben, dass wir den Start vom Film haben verpasst. Aber jetzt habe ich ihn endlich nachholen und ich rede vom Film Ford vs. Ferrari aus dem Jahr 2019. Vom Regisseur James Mangold, den kennt man aus ganz vielen wunderbaren Filmen oder von ganz vielen wunderbaren Filmen. Copland zum Beispiel, Identität, Walk the Line, das Biopic über Johnny Cash, der Todeszug nach Yuma, Logan, also der letzte Teil von der Wolverine-Saga, wenn man dem so will sagen. Und er ist auch der Regisseur vom nächsten Indiana Jones-Film, der dieses Jahr so rauskommt. Da bin ich auch sehr gespannt, ob James Mangold es schafft, das nicht ganz so schwere Erbe, wo der vierte Teil hinterlassen hat, irgendwie, ja, den ganzen Karren nochmal aus dem Dreck zu ziehen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber eben, hier geht es jetzt um Ford vs. Ferrari. Also Geschichte, könnte man sagen, es ist Ford, also der Autohersteller Ford, der gerne im Rennsport gerne ein bisschen mehr möchte sagen haben, weil der vor allem von Ferrari dominiert wird. Und das Ziel ist dort, um 24-Stunden-Rennen von Le Mans den ersten Platz zu holen mit dem neu entwickelten Ford GT40. Ja, ihr gehört, es dreht sich hier sehr viel um Auto und um Autorennen. Spielt in den 60er Jahren natürlich. Also natürlich, das habe ich ja gar nicht gesagt, aber dann zumal, wo eben Ford probiert hat, da renntechnisch ein bisschen in der vorderen Reihe mitspielen. Und wer gerne eintaucht in die vergangene Zeit, auch jetzt seit 60er mit der Musik und allem, ist wunderbar bedient, weil natürlich braucht man auch ein bisschen Benzin im Blut, wenn man den Film geniessen will. Und eine kleine Warnung an alle, die vorhaben, gleich mal einen Ford zu kaufen, schaut vielleicht den Film gescheit nicht. Sonst könnte es vielleicht dazu führen, dass ihr nie mehr ein Auto von Ford kaufen wollt. Unbedingt Benzin im Blut haben, ein bisschen, und Freude haben an alten Oldtimer, würde man heute sagen. Denn zumal sie es ja noch neu gewesen, in den 60er Jahren. Und unbedingt eine Empfehlung für einen Film, Ford vs. Ferrari. Von über das haben wir noch gar nicht gesagt. Matt Damon und Christian Bale, wunderbar. Ja, sie haben so quasi so eine Bromance. Eine gute, schöne Mannenfreundschaft, die ich an diesem Podcast auch schon gesagt habe, dass mir das immer sehr sympathisch ist, wenn ich das in einem Film sehe. Findet ihr aktuell auf Disney Plus. Ja, und dann habe ich endlich einen anderen Film nachgeholt, den ich im Kino verpasst habe. Und das habe ich können, dank Sebastian Stu Gross vom Telehorst. Liebe Grüße an dieser Stelle in Höchst Norden auf. Wir haben uns ja im November getroffen und mit dem Andi zusammen, also seinem Kollegen vom Podcast, und dem Christian Kühne-Kühnemann vom Podcast Movie Break. Haben uns physisch getroffen zu Köln und natürlich auch schön Geschenke austauscht. Und du hat uns eben auch eine Blu-ray geschenkt von einem Film, von einem Regisseur, den ich konsequent irgendwie ignoriert habe die ganze Zeit, obwohl er sehr geschätzt wird für Filme mit starken Drehbüchern. Da sind Titel dabei, wie zum Beispiel Boogie Nights, Magnolia, Punch Drunk Love, There Will Be Blood, The Master, Inherent Vice und. Und ich muss zu mir Schande gestehen, ja, kein einziger von seinen Filmen bis jetzt gesehen. Der allererste Berührungspunkt war jetzt eben der Film, den ich dank dem Stu jetzt so als Blu-ray besetze. Und es ist der Film hier vom Regisseur Paul Thomas Anderson.
Do you know who I am?
Yeah.
Do you know who my girlfriend is? Barbra Streisand?
Barbra Streisand.
Sand.
Sand, yeah, like sands. Like the ocean, like
beaches. Barbra Streisand?
No, like Streisand.
Sand.
Do you really want to see my boobs?
Can I touch them?
See you tomorrow.
Ja, ich gehe jetzt mal ganz schwer davon aus, dass ganz viele von euch den Film auch nicht haben gesehen. Darum muss ich mich auch gar nicht so schämen. Aber ich würde mich da unbedingt ans Herz legen. Und von was rede ich eigentlich? Vom Film Licorice Pizza aus dem Jahr 2021. Ich hätte mich können klepfen, dass ich den erst jetzt habe geschaut. Wobei man muss sagen, es ist schon schön, wenn man sich solche Perlen, man vielleicht so gar nicht unbedingt davon weiss, sich auch ein bisschen für später spart, weil sonst, wenn man alle guten Filme so früh schon gesehen hat, bleibt dem ja nichts mehr für die spätere Zeit. Ja, es geht um einen 15-jährigen Schauspieler und eine 25-jährige Assistentin von einem Fotograf, die sich bei einem Fotoshooting an einer Schule treffen und sich nachher eine wunderbare Freundschaft und vielleicht auch sogar ein bisschen mehr daraus entsteht. Licorice Pizza. Fast 2 Stunden 15 wird da erzählt über die Freundschaft von diesen beiden. So, ja, man könnte fast sagen, in episodenartigen Sequenzen, so ein bisschen das Leben von Anfang 1970er Jahre beleuchtet. Und die, die mich kennen, die wissen, dass das genauso wie auch die Zeit, wo Ford vs. Ferrari spielt, in den 60er und 70er, dass das so eine Zeit ist, wo ich so eine romantische Verklärtheit dafür habe. Ja, ja, die nicht selber miterlebt, aber das ist für mich so eine Zeit, wo ich eigentlich gerne miterlebt hätte, rein schon musikalisch und irgendwie auch so das Ganze. Das gefällt mir einfach irgendwie. Und auch der Film, der ist herzallerliebst gemacht und umgesetzt und gibt einem irgendwie so ein wunderbares Gefühl. Also, wieder einer von diesen Filmen, die ich euch empfehlen würde, wenn ich am Sonntagabend irgendwie anschiesse, am nächsten Tag wieder irgendwie in die Schule müssen zu gehen oder zu bügeln, schaut euch doch Licorice Pizza an und dann geht's euch nachher einfach gut. Gibt auch viele Gastauftritte von gestandenen Hollywood-Grössen, mehr wollte ich gar nicht verraten. Ihr habt es schon gehört, einer davon ist, ein Schauspieler, der aktuell noch unterwegs ist, und ich muss sagen, wahrscheinlich die geilste Rolle, die ich bis jetzt von ihm gesehen habe, sage nur Streisand. Und wahrscheinlich habe ich das jetzt auch falsch ausgesprochen. Licorice Pizza, definitiv ein Film, den ich auf jeden Fall in Zukunft regelmässig wird in Blu-ray-Player reinknallen. Für mich, wenn man das müsste irgendwie in einer Bewertung niederschlagen, ein 5 von einem 5. Also 5 Sterne von 5. Gar keine Frage. Kommen wir zum nächsten 5 von 5. Das ist ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich einen Film nachgeholt. Den habe ich ohne Scheiß wirklich etwa seit anderthalb Jahren bei mir in meiner Mediathek und habe ihn einfach noch nicht geschaut, weil ich bis jetzt, glaube ich, einfach auch nicht die richtige Stimmung war für das. Aber jetzt die ersten zwei Wochen von dem Januar 2023, habe ich eh so eine spezielle Stimmung gehabt. Ich kann irgendwie jeden Film schauen und kann dem etwas abgewinnen. Also ich bin richtig so richtig schön offen für alles. Und genau da hat der Film eben irgendwie auch reingepasst. Und es ist eher schon ein bisschen älter. Also ich meine, der hat jetzt mittlerweile fast 30 Jahre auf dem Buckel, der Film.
Alright, I have an admittedly insane idea, but if I don't ask you this, it's just gonna haunt me the rest of my life. I have no idea what your situation is, but I feel like we have some kind of connection, right?
Yeah, me too.
Great. So listen, here's the deal. This is what we should do. You should get off the train with me here in Vienna and come check out the town. We just got into Vienna today, and we're looking for something fun to do.
Is pregnancy English?
Yeah, of course. Yeah. Could you speak German for a change?
Now I'm gonna call my best friend in Paris, who I'm supposed to have lunch with in 8 hours. Okay?
Okay.
Ring, ring. Pick up the phone.
Hello?
I don't think I'm going to be able to make it for lunch today. I'm sorry. I met a guy on the train and I got off with him in Vienna. We're still there.
Are you crazy?
I love it.
Ja, das tönt vielleicht jetzt ein bisschen nach einer blöden Schnauze. Ist es aber aus meiner Sicht nicht. Und ich rede vom Film Before Sunrise aus dem Jahr 1995. Regie geführt hat Richard Linklater. Und der ist bekannt dafür, dass er sich so jahrelangen oder jahreübergreifenden filmischen Projekten widmet. Boyhood ist da zum Beispiel auch noch so ein Stichwort. Das ist der Film, der vor ein paar Jahren den Oscar gewonnen hat, weil dort über eine Zeitspanne von, glaube ich, 10 Jahren oder noch länger der Film gedreht wurde. Also alle Darsteller, die in diesem Film sehen, wie sie alt werden, die sind effektiv alt worden. Also ein krasses Projekt. Und mit Before Sunrise ist es ein bisschen ähnlich, sagen wir es mal so. Also der Teil hier, 1995, habe ich gesehen, da treffen sich zwei Anfang 20er, der Ethan Hunt, freudsche Versprecher, der Ethan Hunt wäre der von Mission Impossible, nein, der Ethan Hawke natürlich, aus Amerika trifft die Französin Julie Delpy im Zug nach Wien. Sie kommen spontan ins Gespräch, merken, dass es Funz zwischen ihnen beiden und er schlägt ihr doch vor, dass sie in Wien zusammen mit ihm aussteigt. Er muss dann dort am nächsten Morgen den Zug nehmen, den Flüger nehmen und er schlägt vor, dass sie doch bis dann zusammen Zeit verbringen. Und das machen sie dann auch, verbringen wunderbare Zeit. Warum finde ich den Film toll? Ja, ich habe schon gesagt, es klingt nach einer blöden Schnauze. Ist eigentlich nicht, weil es ist ich bin jetzt auch nicht unbedingt der grösste Fan von romantischen Komödien, aber das hier ist jetzt ein Unterschied, weil ich könnte mir vorstellen, solche Situationen könnten einem wirklich passieren. Ich meine, du triffst irgendwie jemanden irgendwo, merkst eigentlich, wäre auch die Zeit, die sie zusammen haben, jetzt gleich vorbei, aber man möchte irgendwie noch nicht sich von dieser Person trennen und schlägt euch vor, hey Mann, es funktioniert doch so gut zwischen uns. Komm, wir verbringen doch noch ein bisschen länger Zeit. Nimm doch du erst den Zug morgen und ich nehme dann später einen Flüger. Oder weiss ich was, oder? Also, ich kann ehrlich sagen, mir sind auch schon so Situationen passiert. Und darum finde ich das sehr ein realistisches Szenario, was mir sehr gefällt. Kulisse Wien ist wunderschön. Man sieht die beiden, wie sie dort durch die Stadt schlendern, an verschiedenen Orten Zwischenhalt machen, ganz viel reden. Und ich muss einfach sagen, ja, es ist echt ein cooler Film, cool geschrieben und cool gemacht. Was man auch noch muss betonen, ihr habt es gehört, oder? Vielleicht rümpfen ein paar von euch jetzt die Nase. Man muss definitiv eine Stimmung sein, für den Film gerne zu haben. Er ist leider aktuell, ich habe gesagt, ich habe den schon ein Zeitchen auf ihrer Filmmediathek von mir gehortet und nie geschaut. Er ist leider aber auch auf keiner Streaming-Plattform verfügbar aktuell. Ich würde ihn aber sehr empfehlen, wenn ihr mal Gelegenheit habt, Before Sunrise zu schauen. Für mich, wie ich gesagt habe, auch ein 5 von 5. Unbestritten. Es gibt dann auch zwei Fortsetzungen, wo eben so ein bisschen der Stil von Richard Linklater ein bisschen zum Ausdruck kommt. Er hat nämlich 9 Jahre später hat er die erste Fortsetzung gedreht, Before Sunset, wo sich eben die beiden dann wieder begegnen, das mal zu Paris. Und er 9 Jahre nochmal später hat es die zweite Fortsetzung gegeben, Before Midnight, wo der auch ein bisschen zeigt, wie sich die beiden in dieser Zeit verändert haben in den letzten 9 Jahren und vor allem, wie sie zueinander stehen. Also man sieht da die 3 Lebensabschnitte, Anfang 20, Mitte 30 und dann Anfang 40er, wunderbar in diesen 3 Filmen. Ich muss sagen, man kann die Filme alle recht gut nacheinander schauen. Also, wenn ich den ersten gesehen habe, ich Bock gehabt, den zweiten zu schauen, wo ich den zweiten gesehen habe, den dritten auch noch schauen. Man muss aber schon sagen, dass sie qualitativ immer ein bisschen schwächer werden, obwohl man muss sagen, also, sie sind immer noch relativ gut und auf einem sehr, passablen Niveau. Also, der erste, wie gesagt, das 5 von mir aus gesehen, der zweite, wenn man müsste es ihre Note oder ihre Punktzahl ausdrücken, 4 von 5. Und der dritte von mir aus noch das 3 von 5. Aber eben, wie gesagt, wenn ihr gern gut geschriebene Autorenfilme habt, wie man zwei Menschen zuschaut, wie sie über Gott und die Welt philosophieren, dann kann ich euch den Film unbedingt empfehlen. Also ein sehr schönes Werk von Richard Linklater, den ich jetzt endlich auch mal nachgeholt habe. Über das wollte ich ursprünglich gar nicht reden, weil ursprünglich ging es ja darum, euch einen Überblick zu geben, was hier auf dem Kanal in nächster Zeit noch passiert. Aber es gibt etwas, wo ich vorher noch gerne ein bisschen darüber möchte reden. Es ist ein bisschen schwierig herauszufinden, wie viele Filmversionen es von dieser Geschichte effektiv gibt bis heute. Ich habe ein bisschen nachrecherchiert und ein paar Listen gefunden, die ich durchgezählt habe und dort gehen die Zahlen auseinander, aber ich muss sagen, wahrscheinlich sind es mindestens etwa 24 verschiedene Filmversionen, die es in den letzten 85 Jahren von dieser Geschichte gegeben hat. Allein letztes Jahr hat es 2 neue Versionen gegeben von dieser Geschichte. Über die eine reden wir hier nicht. Das ist wieder so ein Paradebeispiel für einen üblichen Cash-Grab von Disney, dass sie einen von ihren erfolgreichsten Zeichentrickfilmen nochmal neu aufgelegt haben, als Realverfilmung, in Anführungszeichen. Da rede ich lieber über die andere Version, die kurz vor Jahresende auf Netflix ist veröffentlicht worden.
From my many wanderings on this earth, I had so much to say. About imperfect fathers and imperfect sons. And about loss and love. I've learned that there are old spirits who rarely involve themselves in the human world, but on occasion they do. I want to tell you a story. It's a story you may think you know, but You don't. A story. Of the wooden boy.
Ja, man kann sagen, es ist meistens ein gutes Zeichen, wenn der Name von einem Regisseur im Titel von einem Film steht, weil da kann man davon ausgehen, dass der eine relative Herzensangelegenheit ist für den Regisseur, den Film. Und bei diesem Film ist das definitiv der Fall. Und ihr habt schon gehört, es geht um ein Pinocchio und der Name vom Regisseur, der ebenfalls im Titel steht von diesem Film, ist Guillermo del Toro. Er hat sich dem Stoff von Pinocchio angenommen und seine ganz eigene Version daraus gemacht. Ja, vielleicht muss man zuerst kurz sagen, wer der Guillermo del Toro überhaupt ist, für die, die ihn nicht kennen. Also, da muss man betonen, der hat immer eine ganz eigene Handschrift. Das ist so ein bisschen skurril, was er so ein bisschen macht in seinen Filmen. Meistens schafft er mit praktischen Effekten, obwohl mittlerweile oder, ja, ist auch immer im CGI, in der Computertechnik auch nicht abgeneigt gewesen. Und was seine Filme so ein bisschen an sich haben, sind die meistens relativ düster, aber gleichwohl märchenhaft und irgendwie auf eine Art und Weise sehr herzlich. Beispiel für seine Filmhistorie wäre Mimic, The Devil's Backbone, Blade 2 hat er gemacht, die ersten zwei Hellboy-Verfilmungen, dann Pan's Labyrinth, eines von den absoluten Meisterwerk von Del Toro, Pacific Rim, Crimson Peak, Shape of Water, wo er ja den Oscar dafür bekommt, und Nightmare Alley, der letzte Kinofilm, den er rausgebracht hat. Und seine ganze Pinocchio-Geschichte hat vor 15 Jahren hat die angefangen. Dann hat er sich dazu entschieden, eine eigene Version von dieser Geschichte zu machen. Und warum hat es jetzt 15 Jahre gedauert? Weil Guillermo del Toro die ganze Pinocchio-Geschichte als Stop-Motion-Film wollte inszenieren. Und Stop-Motion, für die, die das nicht kennen, das sind eigentlich Filme, die man mit Modell macht. Also physische Modell, wo man jede Bewegung einzeln muss abfilmen, damit am Schluss das bewegte Bild und den ganzen Film entstehen. Also könnt ihr euch vorstellen, ein riesen Aufwand kennt man zum Beispiel auch mit LED-Figuren. Wallace und Gromit ist das Stichwort, oder auch schon das Schaf, wenn ich das etwas sage. Und der Guillermo del Toro hat ein Team aus ganz erfahrenen Stop-Motion-KünstlerInnen um sich versammelt und über ein Jahrzehnt eben einen wunderbaren Film auf die Beine gestellt, wo ich definitiv als grosses Meisterwerk würde bezeichnen in der Animationsgeschichte. Es ist wirklich ein wunderbares Resultat, das da ist entstanden. Eine düster, schwarzhumorige Interpretation mit Figuren, die Ecke und Kante haben, also überhaupt nicht geschönt und so Disney-kitschig irgendwie dargestellt werden. Und man spickt das Ganze auch noch mit der Auseinandersetzung mit dem Faschismus in Italien während dem Ersten Weltkrieg. Ja, und was man muss betonen, ist einerseits, wie es gemacht ist, andererseits, wer dafür auch seine Stimme hergegeben hat. Also wir haben da schillernde Namen wie David Bradley, den man vor allem aus Game of Thrones kennt, aus der jüngsten Zeit. Dann hat Ewan McGregor, kennt ihr sicher auch, der Christoph Waltz aus Österreich, bekannter Schauspieler, der ja vor allem jetzt beim Quentin Tarantino in letzter Zeit etwa die Mal Auftritte hatte. Tilda Swinton oder Ron Perlman, wo man ja kann sagen, das ist ein Tourgast vom Del Toro. Und ganz witzig, Kate Blanchett. Sie hat während der Dreharbeiten zu Nightmare Alley, wo sie auch dabei war, hat sie im Guillermo del Toro beichtet, dass sie unbedingt eine Sprechrolle möchte haben in diesem Pinocchio-Film. Ja, weiter möchte ich die Geschichte gar nicht erzählen, weil eigentlich wäre eigentlich auch eine Sprechrolle schon besetzt gewesen. Trotzdem hat es noch etwas gegeben für Kate Blanchett. Und wenn ihr den Film schaut, nehmt es mir den Wunder, ob ihr erratet, welche Sprechrolle sie übernommen hat. Das Fazit zu diesem Film ist wirklich ein grandioses Meisterwerk, finde ich. Und ich also am Schluss sogar gebe jetzt jährlich zu, jemand, der nicht nahe am Wasser gebaut ist, ich musste sogar ein Tränchen verdrücken. Von mir aus gesehen, auch ein Film, der ja, ein 5 von 5 ist, aus meiner Sicht. Gar keine Diskussion. Der hat mir auch definitiv vor Augen geführt, überhaupt, dass ich glaube, würde sagen, dass der Guillermo del Toro zu meinen 5 absoluten Lieblingsregisseuren zählt. Ich musste dann auch gleich ein paar Filme noch nachholen, die ich gar noch nicht gesehen habe. Und da zählen jetzt Pacific Rim und Crimson Peak dazu. Muss ich jetzt sagen, sie haben mich beide nicht vom Stühle geholt, obwohl bei beiden, muss man sagen, die Handschrift vom Del Toro erkennbar ist und eben rein von der Inszenierung her, auch wenn die Story zum Teil ein bisschen schwach ist oder ja, ein bisschen vorausschaubar, vor allem bei Crimson Peak, muss man sagen, dass einfach die Atmosphäre und die Kulissen und die Effekte und alles echt, ja, Del Toro typisch einfach oben raus sind. Darum muss ich sagen,
Del Toro definitiv einer meiner absoluten Lieblingsregisseure. Und falls der Pinocchio schauen wollt, der ist aktuell auf Netflix und bleibt auch dort, weil er ja explizit für Netflix ist gemacht worden. Und wenn euch der Film gefallen hätte, würde ich euch unbedingt auch die 30-minütige Doku noch empfehlen, die gleich hinten nachgejagt wird. Und dort sieht man, wie viel Herzblut in das Projekt ist reingelaufen. Ja, jetzt haben wir ganz viel Streaming gehabt, in den letzten, leckt um mir 50 Minuten. Das ist ja unglaublich. Ich dachte, ich bringe das auf eure halbe Stunde her. Aber ja, wie gesagt, wenn man über seine Leidenschaft Vater redet und über so viele wunderbare Filme, ja, dann kommt man halt einfach ein bisschen schwärmen und ausschweifen. Aber eben, viel Streaming ist das jetzt gewesen. Jetzt würde ich aber gerne wechseln, auf die grosse Leinwand, wenn es noch recht ist. Ihr lacht, bei all diesen Filmen, die ich jetzt schon abgeliert bin ich tatsächlich auch noch dazu gekommen, in den letzten zwei Wochen einmal ins Kino zu gehen. Und das ist ein Regisseur, oder von einem Regisseur ist der Film, den ich einfach jedes Mal sofort muss ins Kino säckeln. Es war beim letzten Film 2018 so gewesen, und es ist beim neuen Film, den er jetzt gerade rausgegeben hat, auch so gewesen.
If I've done something to you, just tell me what I've done to you.
I just don't like you no more.
Have you been rowing?
Have you been rowing?
Have I been rowing?
Well, you are rowing.
It does look like we're rowing.
You can't just stop being friends with a fella.
He's dull, Siobhan.
But he's always been dull.
Maybe this whole thing has just been about getting you to stand up for yourself.
How are you, fatty? Dancing with your dog, is it?
What did you come here for?
Just came to kick your door and give you a slagging.
Ja, das ist der Film, warum ich eigentlich jetzt die Folge überhaupt aufnehme. 50 Minuten habe ich über alles andere geredet. Aber eigentlich geht es mir vor allem um das wunderbare Stück hier, wo auch das Bild zu dieser Podcast-Folge geliefert hat. Ihr habt es wahrscheinlich auch gesehen, wo immer das ihr den Podcast konsumiert, die beiden Esel auf diesem Bild. Es ist der Film «The Banshees of Inisherin» vom Regisseur Martin McDonagh, ein irischer Filmemacher, der früher vor allem wegen seinen Theaterstücken bekannt wurde, die er geschrieben hat. Und mittlerweile hat er aber bei vielen Kinofilmen Regie geführt und dort das Drehbuch geschrieben. Vorgänger wären schillernde Werke wie «Brügge sehen und sterben» aus dem Jahr 2008, dann «Seven Psychopaths» aus dem Jahr 2012 und «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» aus dem Jahr 2017. Und jetzt ist eben der «Banshees of Inisherin» rausgekommen, der dritte Teil von einer ursprünglichen Theaterstückreihe, die McDonagh in den 90er Jahren geschrieben hat. Die sogenannte Aaron Island Trilogy. Und Banshees ist das einzige Stück von dieser Trilogie, das nie auf die Bühne geschafft hat, dafür jetzt im Filmformat ins Kino ist gekommen. Wir erleben nach knapp 15 Jahren ein wunderbares Revival auf der Kinoleinwand. Wir sehen nämlich nach «Brücke sehen und sterben» der Colin Farrell und der Brendan Gleeson, beides auch irische Schauspieler. Sie sind wieder vereint auf der Kinoleinwand. Und ja, das mal nicht als Auftragskiller, sondern sie spielen Bewohner von fiktiven irischen Inseln Inisherin in den 1920er Jahren. Denn zumal hat auf der irischen Hauptinsel der Bürgerkrieg zwischen Unterstützer und Gegner vom anglo-irischen Vertrag tobt und die etwa 50 Bewohner der Insel Inisherin gehen ihrem ganzen normalen Alltag nach. Für die beiden Freunde Porrick und Colm, eben der Colin Farrell und der Brendan Gleeson heisst es, dass sie sich jeden Tag um 2 treffen und zusammen ins Pub gehen Pints hinterher schletzen. Dem täglichen Ritual wird aber unsanft ein Ende gesetzt, wo der Colm plötzlich eines Tages an Porrick die Freundschaft kündet. Und genau so nehmen Dinge ihren Lauf in diesem Film. Vielleicht muss ich gerade mal vorausschicken. Ich bin riesen Fan von diesem Film und allgemein von Martin McDonagh. Es ist aber so, dass der Film wahrscheinlich nicht für alle da aussen etwas ist. Man muss sich mit dem typisch bitterbösen Humor von McDonagh irgendwie können umgehen können. Wenn man sich auf das einladen kann und vielleicht sogar Freude hat an dem, erwartet einem ein wunderbares Werk mit einem Colin Farrell und einem Brendan Gleeson in Hochform. Der Farrell hat ja vor kurzem sogar den Golden Globe abgeräumt für seine Rollen als ein bisschen naiv-dümmlicher Gemütsbrocken Porrick. Ja, und das ist definitiv ein Highlight von diesem Film. Er, der sich einfach auch wieder mal so richtig zäh aus dem Leib spielt, genauso wie der Brendan Gleeson auch. Ein weiteres Highlight, darf man hier auch nicht vergessen, ist Kerry Condon. Sie spielt die Schwester von Porrick und sie ist so ein bisschen mein heimlicher Star von The Banshees of Inisherin. Er lebt von seinen Figuren definitiv den Film. Und auch, wie sie miteinander interagieren. Und auf das muss man sich auch einlassen können. Es sind knapp 2 Stunden, wo, ja, sagen wir jetzt, effekthascherisch nicht wahnsinnig viel passiert. Man sieht etwa die mal, wie irgendwie etwas klebt und tätscht auf der irischen Hauptinsel, einer, wo der Bürgerkrieg tobt. Es gibt auch zum Teil ein bisschen makabere Sachen, die dann irgendwann im Verlauf von diesem Film auch ein bisschen Thema werden. Aber sonst ist es eigentlich ein relativ, ja, ruhig ist vielleicht das falsche Wort, aber sagen wir, ein gemächlicher Film, der eben vor allem durch die Interaktion von den Figuren und auch durch Dialoge lebt. Und ja, wenn ihr nicht so sicher seid, ob das etwas für euch ist, dann habe ich einen guten Anhaltspunkt, weil wenn ihr Three Billboards Outside Ebbing, Missouri gern hättet, der euren Nerven getroffen und euren Humor, dann würde ich sagen, ist auch Banshees ein wahres Vergnügen wahrscheinlich für euch. Für mich war es definitiv eins gewesen und mir sind ja 2 Sachen endlich mal so richtig klar geworden. Erstens, dass der Colin Farrell zu meinen absoluten Lieblingsschauspielern zählt. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, es könnte sein, dass ich ihn zu meinen Lieblingsschauspielern zählen würde, bin aber nie ganz sicher gewesen. Aber mit diesem Film hat er es einfach bewiesen, ja klar. Er ist auch eine sehr spezielle Persönlichkeit, ein bewegendes Leben hat er gehabt, jenste Drogenentzug und ich glaube, der letzte ist auch irgendwie noch 2017 oder 2018 sogar. Über seine Filme kann man auch ein bisschen streiten. Er hat nicht immer so ein gutes Handling gehabt, was so 3 Bücher und Filmauswahl betrifft, aber etwas ist unbestritten, nämlich, dass er einfach ein wahnsinnig guter Schauspieler ist. Das hat er schon immer gezeigt, kann zeigt er von mir aus gesehen auch in diesem aktuellen Film auch wieder. Und wenn ihr noch nicht ganz sicher seid, was der Colin Farrell angeht, dann empfehle ich euch Filme zu schauen, wie Nicht auflegen, Brücke sehen und sterben natürlich, einer von meinen absoluten Lieblingsfilmen, dann Das Kabinett des Dr. Parnassus, dann Der Lobster, vielleicht auch ein schwieriges Werk, je nachdem, aber auch wunderbar, wie der Colin Farrell dort aufspielt. Dann das Werk, das letztes Jahr rauskam, The Batman, wo er auch mitspielt. Und wenn ihr es unbedingt wollt wissen, dann könnt ihr noch auch Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, also der erste von dieser Fantastischen Tierwesen-Reihe, könnt ihr noch auch zu Gemüte führen, wo dort Colin Farrell auch mitspielt und von mir aus gesehen wieder eine brutal geniale Leistung abliefert. Ich finde für die Rolle, also eigentlich hat er ihn schon viel früher verdient, aber wenn der Colin Farrell dieses Jahr für die Rolle von Porrick nicht für einen Oscar nominiert wird und ihn gewinnt, also eben über den zweiten kann man noch diskutieren, aber zumindest nominiert werden muss er aus meiner Sicht echt so mal für seine Leistung mal zu würdigen, die er schon seit Jahrzehnten hier auf die Kinoleinwand bringt, finde ich einfach, hat er sich das goldige Männchen mal verdient. Der zweite Punkt, der mir ist bewusst wurde, das ist ähnlich wie beim Guillermo del Toro, habe ich realisiert, dass Martin McDonagh zu meinen Top 5 Filmemacher zählt. Also, er ist ja nicht nur Regisseur, sondern er schreibt ja 3 Bücher und von mir aus gesehen ist er einer von meinen absoluten Lieblingsregisseuren, / Filmemacher. Brügge sehen und sterben, ich habe schon gesagt, gehört zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Jetzt habe ich endlich auch sehr Psycho Pass nachgeholt, weil der habe ich bis jetzt immer so ein bisschen abgestempelt gehabt. Es glaube nicht so wahnsinnig gutes Werk von ihm, weil ich das auch immer wieder gehört habe. Jetzt habe ich den diese Woche endlich mal geschaut und der hat mich wieder können klepfen, weil ich den erst jetzt geschaut habe. Der hat mich ebenfalls voll überzeugt. Ich kann verstehen, dass da gewisse Leute ein bisschen ihre Mühe haben damit. Aber ich muss sagen, der Martin McDonagh, der trifft einfach mit seinem Humor bei mir zu 100% einfach ins Schwarze. Das hat sich bei Banshees auch wieder gezeigt. An gewissen Stellen bin ich der Einzige, der im Kinosaal hat gelacht hat. Und zum Teil habe ich auch komische Blicke geerntet von anderen Besucherinnen und Besuchern im Kino, weil sie denken, was schläft jetzt dem, dass der bei dem lacht. Aber irgendwie, eben, wie gesagt, das, bei gewissen Leuten bleibt das Lachen wahrscheinlich im Hals stecken, andere Länge sich gering. Aber ich habe einfach meine wahre Freude gehabt an diesem Film. Und darum Martin McDonagh, einfach einer von meinen absoluten Lieblingsregisseuren. Eine grosse Empfehlung von mir an euch, Banshees of Inisherin, unbedingt noch im Kino schauen. Wie gesagt, es ist etwa eine gute Woche jetzt im Kino, wenn ihr Bock habt auf ein bisschen schwarzen Humor und mal etwas anderes als das effekthascherische Hollywood-Kino, das sonst so Kinosäle dominiert. Und ich möchte es dem Film auch gönnen, wenn er einigermaßen erfolgreich ist. Wahrscheinlich ist halt gleich so noch ein Game-Tipp, obwohl es mir dünkt, ich höre relativ viele Leute über diesen Film reden. Und es wäre doch einfach super, wenn man den irgendwie könnte unterstützen könnte. Also, und damit es vor allem der auch in Zukunft so wunderbare Filme gibt vom Martin McDonagh. So viel von mir zu The Banshees of Inisherin. Ja, das war jetzt ein relativ umfangreicher Rundumschlag von mir, was so in den letzten Wochen gegangen ist, filmtechnisch. Ein paar Empfehlungen für euch, wo ihr vielleicht sogar auf eure Watchlist drauf tut. Eben, wie gesagt, das meiste oder ganz viel bekommt ihr auf den Streaming-Plattformen Netflix oder Disney Plus über. Und das ist so der Startschuss für das, was bei den Filmsündern im 2023 passiert. Wie gesagt, Spätsünder, die haben wir mal so ein bisschen in früher Ruhestand geschickt. Aber wie gesagt, in den nächsten Monaten wird Filmsünder technisch ganz viel passieren. Ich kann euch da jetzt noch eine kleine Übersicht liefern für die, was interessiert. Es geht schon los im Februar. Da gibt es aktuelle Werke, wo es sicher wert wird sein, darüber zu reden. Ich mache ja immer so ein bisschen die Marvel-Reihe ein bisschen schlecht, aber die hat es gefunden. Wenn ich schon den Filmsünder-Kanal habe, muss ich den Marvel-Filmen wieder mal eine Chance geben und auch mit Leuten über die Filme diskutieren, die tatsächlich eine Leidenschaft haben. Das ist auch ganz wichtig. Also, ihr werdet nicht nur mehr hören, hier Monologe abzulehren, sondern ich werde auch wieder mit ganz vielen Gästen zusammen die Podcast-Folgen bestreiten. Eben über aktuelle Filme im Februar ist Ant-Man and the Wasp, Quantumania auf der Liste, die ich sicher mit jemandem zusammen wieder bestreite. Im März Scream 6. Ich habe ja über Scream 5 oder wie er ja heisst, Scream letztes Jahr alleine einen Podcast gemacht. Das Jahr möchte ich gerne mit jemandem, der sehr grosser Scream-Fan ist, über den sechsten Teil reden. Nachher im April habe ich ein Special Double Feature geplant. Dann kommt nämlich Super Mario Brothers, der Animationsfilm, raus. Und ich habe mir mit einem guten Freund haben wir uns aufgebürdet, dass wir nicht nur zusammen Super Mario Brothers im Kino schauen und dann darüber reden. Nein, wir haben uns auch tatsächlich vorgenommen, der 1993 Erscheinung Super Mario Brothers nachzuholen. Beziehungsweise, ich habe den schon mal gesehen vor Jahren. Aber der hat ja einen recht schlechten Ruf. Und das könnte relativ lustig werden, wenn wir zuerst über diesen Film reden und dann das aktuelle Super Mario Brothers zusammen schauen. Und da freue ich mich sehr drauf. Mai, ganz klar dabei, Guardians of the Galaxy Volume 3, der zweite Marvel-Film, der hier bei den Filmsündern ein Thema wird sein. Den werde ich auch mit jemandem besprechen. Und im Mai kommt ja auch der 10. Teil von Fast and Furious raus, wo ja auch so ein bisschen Hit and Miss ist, sagt man da auf Englisch. Es kommt mir jetzt kein gescheites deutsches Wort in den Sinn, tut mir leid. Aber über die ganze Reihe rede ich dann auch mit jemandem und das wird eine sehr lustige Aktion, weil man da ja 9 Filme im Voraus nochmal schauen muss, plus noch ein Spin-off und dann eben der 10. Film dann noch im Kino. Also das wird sicher auch ganz interessant. Auf den Juni freue ich mich auch sehr. Da kommt der nächste Teil von Mission Impossible Reihe raus, Dead Reckoning Part 1. Und das heisst für mich, mit jemandem, der sehr grosser Action-Film-Fan ist, die ersten 6 Filme auch noch mal nachzuholen und darüber zu reden und dann eben der 7. auch noch so richtig von anzunehmen. Die ganz interessante Mission Impossible Reihe mit der ganzen Geschichte, die dahinter ist. Ja, dann geht's weiter mit der zweiten Jahreshälfte. Indiana Jones 5 könnte das Thema werden. Dann soll ein neuer Turtles-Film rauskommen, der natürlich auch interessant wäre. Expendables, dann irgendwie im Herbst der zweite Teil von Dune, wobei ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der grösste Fan vom ersten Teil, aber genau darum sollte man vielleicht den auch noch irgendwie thematisieren. Und im Dezember wird ja der zweite Teil angekündigt von Ghostbusters Afterlife, wo ich dann wahrscheinlich jemanden nochmal kann rekrutieren, wo ich schon über den ersten Teil Ghostbusters Afterlife dürfen reden. Lasst mich also überraschen, da geht noch ganz viel auf dem Filmsünder-Kanal. Es gibt aber noch zusätzliche Formate, die wir hier bedienen, die ihr auch schon kennengelernt habt im letzten Jahr, zum Beispiel das Spezialformat, wo ich mit Leuten über Klassiker vor Filmgeschichte rede, über Filmreihen oder ähnlich sind wir das ja schon bei Back to the Future, Blues Brothers oder Dollar-Trilogie gemacht im letzten Jahr. Und da kann ich auch schon ankündigen, dass da Ende Februar etwas auf euch zukommt, der richtige Trash-Filmreihe, die ich mit dem lieben Christian Kühne-Kühnemann auseinandernehme. Und dann das dritte Format, das wir hier auch noch bedienen wollen, nebst den aktuellen Filmen und den Spezialfolgen. Das Format FIFA Olymp möchte ich hier bei den Filmsündern auch weiterhin aufrechterhalten. Da habe ich ja schon mal FIFA Olymp gemacht zu den James Bond-Darstellern und Lieblings-James-Bond-Filmen und den schlechtesten James-Bond-Filmen. Nächste Episode von diesem Format gibt es im Februar, wo ich mich wieder einmal mit meinem lieben Vater zusammen tue, wo wir uns wieder ein Thema herauspickt, das sich perfekt eignet, für so einen Fünfer-Olymp abzuhandeln. Das wäre so ein bisschen das, was in der nächsten Zeit auf dem Filmsünder-Kanal passiert. Die nächste Episode, die bekommt ihr schon nächstes Wochenende über. Und zwar geht es da um das Epos, kann man schon fast sagen, Babylon. Ein 3-Stunden-Epos, was über Hollywood geht in den 20er Jahren, wo so der Wechsel ist vom Stummfilm zum Tonfilm. Vom wunderbaren Regisseur Damien Chazelle, der ja bekannt ist worden, vor allem durch sein Musical La La Land und richtig grossartige Darstellerriege versammelt hat, sei es Margot Robbie, Brad Pitt und. Darum wird die nächste aktuelle Filmsünderfolge nächstes Wochenende über Babylon sein, wo ihr einfach leider nur mitgehört reden. Aber dann verspreche ich, ist es vorbei mit dieser Einsamkeit und werden wir wieder ganz viele wunderbare Stimmen zu euch in die Ohren schicken. Das wäre es gewesen mit dem kleinen Rundumschlag, der jetzt gleich eine Stunde gedauert hat. Chapeau alle, die das haben durchhalten. Und ja, schaut doch ein paar Filme und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier auf dem Filmsünder-Kanal. Liebe Filmsündis, ganz eine gute Woche und Action!